Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute habe ich mir einen sehr interessanten Gast eingeladen und er hat sich auch bereit erklärt, mit mir zu reden. Hallo Volker, Volker Friedrichs. Friedrichs, muss ich das richtig sagen, ne, dass das auch
Korrekt.
richtig klingt? Volker, sag ein paar Worte zu dir.
Ja, hallo, Tag Walter, vielen Dank für die Einladung und auch Tag zusammen an die Zuhörenden. Ja, mein Name ist Volker Friedrichs. Ich bin heute 52 Jahre alt, stamme von einem Ackerbaubetrieb am westlichen Rand von Köln mit Blick auf den Dom. Hier bin ich groß geworden und hier habe ich meine ersten Schritte in der Landwirtschaft und Landtechnik erfahren, um dann später Studium Landwirtschaft in Soest mit Diplom zu beenden. Und parallel zum Studium bin ich in die Landtechnik gekommen und habe da einige Schritte in meinem Leben immer gemacht, vielleicht auch ein paar Spuren hinterlassen. Als Student angefangen bei der damals in Köln ansässigen Firma Deutz Traktor, später nach Klaas oder zu Klaas nach Hasewinkel. Dann habe ich JCB in England kennenlernen dürfen, Sampo, sage ich schon, in Samson in Dänemark und dann nochmal Pöttinger in Österreich und habe verschiedenste Aufgaben wahrnehmen dürfen können, von Produktmanagement, Produktmarketing, vertriebsverantwortlich für Länder wie Ungarn, Litauen, Lettland, Estland. Politisch heute wieder ein Riesenbereich. Und dann noch zum Schluss gesamtverantwortlich für den deutschen Markt, sowohl bei JCB als auch bei Pöttinger, was Vertrieb, Service, Ersatzteile angeht. Und kenne mich, glaube ich, im Gesamtmarkt Deutschland, was Agrarvertrieb nicht nur auf die genannten Marken, sondern auch darüber hinaus ganz gut aus. Heute arbeite ich als Freiberufler und agiere hier im Bereich B2C wie auch B2B. Je nachdem, welche Aufgabe da ansteht. Und ich finde es auch immer wieder spannend, mir hier Podcasts anzuhören über Agrarvertrieb, Agrarbranche. Und
Das ist
Walter und
ja,
ich haben uns
wenn
dann
ich da mal
zusammengefunden.
kurz reingrätschen darf, Volker, das ist ja eine sehr lange und sehr facettenreiche Reise. Und ich freue mich tatsächlich, dass wir das heute zusammen geschafft haben. Und an alle Zuhörer, freut euch auf unser Gespräch. Es geht um Agrarvertrieb im Allgemeinen, aber natürlich auch im Besonderen. Viel Spaß dabei.
Korrekt.
Ja, Volker, wir haben uns ja schon beim Kennenlernen irgendwann relativ schnell auf Du geeinigt. Das ist in der Branche auch nicht so unüblich. Deswegen, zumal wir ja auch aus der gleichen Region kommen, ne? Westlich von Köln, wir sind
Richtig.
fast Nachbarn. Wir können mit dem Rad zueinander fahren. Und deswegen fand ich das auch so spannend, durch deinen langen und facettenreichen Berufsweg durch die Landtechnik. Du hast ja nur einige Namen schon genannt, wo du unterwegs warst, für die du unterwegs warst. Wie kam es dazu? Du hast bei Deutz angefangen, Treckerverkauf oder Trecker.
Ja, damals bei Deutz als Student noch, da weiß ich noch gut, als ich Student war, da war ich eigentlich heißer drauf, im Bereich Traktoren reinzukommen. Und dann ergab sich irgendwann die Gelegenheit, während des Studiums war dann eine Stelle ausgeschrieben. Und dann ja, war man jung, heißspornig und dann ging es auch relativ schnell bei Deutz in so einer Ausbildungsrunde. Und dann hieß es direkt hier. Der Kölner, der will was erleben, den schickt man nach Thüringen, Sachsen. Seinerzeit ein Eldorado für Deutz. Ich weiß gar nicht, wie das heute aussieht, aber es
War
war eine
das
spannende
schon
Zeit.
nach der Grenzöffnung dann
Ja,
oder?
ja, 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 ja.
Nee,
Nee,
also
das war
das war schon freies
1994.
Reisen.
Das war 94. Es war bei Deutz damals hatten die so Traktoren wie 681 Agusta. Oder Agusta 831 aus USA importiert und waren damit, sagen wir mal, meinten damit, man könnte den Markt aufrollen. Das Spannendste war eigentlich dann bei Deutz nachher, diese Menschen kennenzulernen, Marketingleitung Peter Konze und Vertriebsleitung Johannes Engelbrecht, der später noch einige Jahre mein Mentor war, auch in einer anderen Firma. Und das war schon sehr, sehr spannend, mit diesen Menschen da Erfahrungen auszutauschen, mitzukriegen. Und dann nachher Agrotron-Einführung. Das war so meine Deutsch-Erfahrung Mitte der 90er Jahre. Wenn man heute darüber nachdenkt, was man da gemacht hat. Also ein Beispiel, Agrotron-Einführung haben wir in drei Teams gemacht, in Deutschland verteilt. Unter anderem war ich ein Team, der als Student den firmeneigenen LKW fahren durfte, damals quer durch Ostdeutschland, von Mecklenburg bis ins Zittauer Gebirge und über Wochen lang mit diesen Traktoren hinten drauf und von Händler zu Händler, jeden Tag eine andere Destination, wie man heute so schön sagt, einen anderen Händler, abräumen, die Trecker tagsüber vorführen, aufräumen, wieder weiterfahren. Und ich weiß, Jahre später haben wir das bei einem anderen Hersteller versucht, ähnlich zu machen. Da gab es schon wieder Thematiken und Probleme mit, wen finden wir überhaupt für solche Aufgaben und wie kommen wir mit Arbeitszeiten klar? Das sind Dinge, die in den 90er Jahren eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt haben.
Hat auch keiner gefragt.
Da
Das war einfach
hat das keiner
machen.
gefragt.
Das war schon
Machen,
drin.
Aufsattel machen, fertig.
Es gibt ja
Genau.
nicht so viele Firmen, die nach einem Stadtteil heißen oder wo der Stadtteil nach der Firma benannt wurde. Da bin ich jetzt gerade überfragt. War zuerst Deutz oder Köln-Deutz da? Da weiß ich jetzt gar nicht.
Na, zeithistorisch war, glaube ich, schon erst der Stadtteil da.
Und dann wurde
Köln-Deutz
der
ist eine
Trecker danach
ganz alte
benannt.
Siedlung, genau. Und dann entstand ja die Firma Klöckner-Humboldt-Deutz seinerzeit in Deutz dann. Das waren also die Herrn Klöckner, die Herrn Humboldt in Deutz, in Köln-Deutz. Und im Übrigen ist ja dann nachher die Produktion, die war gar nicht in Deutz mehr. In Deutz war nachher nur noch Ersatzteillager. Da stehen immer noch ein paar Gebäude. Die sind irgendwann mal abgebrannt oder haben gebrannt. Aber das ist Jahrzehnte
Es
später
gibt,
praktisch schon.
wenn du nach Hannover fährst, findest du auch noch historische Gebäude von Hanomag, ne? Also so ist
Korrekt,
gibt es
korrekt.
da ja auch noch. Und das ist auch
Ja.
eine meiner ersten Erinnerungen. Also Deutz war einer der ersten Schlepper, den ich alleine fahren durfte und konnte. Das war ein D20, 20 PS Kleinschlepper, mit dem ich auf dem Hof rumgetuckert bin. Und
Ja.
gearbeitet ernsthaft habe ich das erste Mal mit einem Deutz, mit einem Intrac. Das war dieses
Ja.
mit der Fahrerkabine ganz vorne, weißt du, so mit dem Auto
Genau.
hinten und so weiter. Hat sich auch nicht komplett so durchgesetzt, aber egal. Das Ding habe ich mal kennenlernen dürfen. Ja, dann warst du bei Deutz. Aufbruchzeit, Aufbruchstimmung, 90er Jahre, alles geht. Nichts ist irgendwie verboten oder es gibt auch keine großen Einschränkungen. Und dann kam der Wechsel zu, wo bist du hin? Zu Klaas.
Klaas, zu Klaas im Wesentlichen. Ja, das war dann der eben genannte Herr Engelbrecht, der wechselte dann irgendwann zu Klaas als und sollte die Raupen einführen. Seinerzeit gab es da mal so ein Joint Venture, Klaas mit Caterpillar, etwas, was glaube ich heute fast in der Versenkung verschwunden ist, der Agrarhistorienwelt. Aber das gab es über 5 Jahre zwischen 1997 und 2002. War Klaas verantwortlich in Europa für diese Caterpillar Challenger Traktoren. Heute kennt man diese Fahrzeuge, diese Challenger Traktoren halt im großen Eco-Konzern. Seinerzeit war das unter Cut. Und wir als Klaas haben damals die Verantwortung übernommen. Ich war in dem Team Verkaufsförderung für diese Raupentraktoren. Der Engelbrecht hatte mich seinerzeit rübergeholt und da habe ich schon ganz Europa kennenlernen dürfen. Das ging relativ fix, dass man da von Portugal bis Finnland bald hoch und von auf der anderen Seite von Norwegen bis in Balkan runter in sämtlichen Ländern rumgefahren ist. Der Hauptfokus lag seinerzeit auf Deutschland. Da sind die meisten Stückzahlen zusammen mit England und Italien gegangen. Deutschland und England kann man sich noch einigermaßen denken, wegen Großflächen, Landwirtschaft. Italien war dann schon wieder manchmal verwunderlich. Wenn man aber dahin kam, konnte man nur sehen, warum es in Italien gut lief. Es sind nach wie vor hier in Italien, gerade im Norden Italiens, in der Po-Ebene, viele kleinstrukturierte Flächen mit Gräben dazwischen, Entwässerungsgräben und die pflügen sehr tief, ja, und brauchen enorme Zugleistung. Und aber der Vorteil, dass du mit der Raupe auf der Hochachse drehen konntest. Und dann ist also im Pflügen, Feldende, Hochachse drehen, wieder rum und zurück. Und ich muss bald schon sagen, legendärer Kollege in Italien, Walter Remondini, der Mann ist heute Ende 70, immer noch ein bisschen aktiv in der Landtechnik, der hat da fantastische Arbeit seinerzeit gemacht. Das war immer ganz toll mitzuerleben, wie ein Traktor, den wir in Deutschland unter ganz anderen Bedingungen vermarktet haben oder versucht zu vermarkten, im Großflächenbereich, in Italien auf dieser kleinen Fläche mit doch kleinen Maschinen, ein Scharflügel, zwei Scharflügel im Einsatz war. Aber eben der Erfolg war überall gegeben damit. Und es war eine spannende Zeit für mich selber, weil ich eben, wie gesagt, von Europa viel gesehen habe. Wir sind damals auch in Tschechien gewesen, in Ungarn gewesen, in Polen, bis an die ukrainische Grenze dran. Litauen, Lettland, all diese Länder durfte ich dann mit Challenger-Traktoren bereisen, auch Richtung Spanien, Italien. Und man lernte ja neben dem ganzen landwirtschaftlichen Bereich, den man da abzudecken hatte im Land und wo man den Leuten versucht hat, Wissen zu vermitteln, lernte man natürlich auch Menschen und Kulturen kennen. Auch sehr spannend, wie
Ja,
unterschiedlich die einzelnen Länder sind.
das ist auch so ein Punkt, der mich beeindruckt hat in deiner Vita, weil wir haben ja so ein kurzes Vorgespräch gehabt und dann habe ich auch gesehen, wo du schon überall warst und was du auch alles schon gesehen hast. Das ist der Vorteil von so Firmen wie, weiß ich, Deutz, Glas und auch andere, bei denen du ja noch warst, dass man da eben einen sehr, sehr breiten Horizont bekommt. Da muss ich sagen, da muss ich auch klein beigeben. Ich bin vom Agrarbetrieb in den Landhandel, vom Landhandel zum Züchter und vom Züchter wieder in den Handel. Das heißt, ich habe Pflanzenschutz international kennengelernt, aber dieses breite Spektrum an Eindrücken, die du hast sammeln können in den wenigen Jahren, eigentlich bin ja ein paar Jahre länger unterwegs als du, der hat mich schwer beeindruckt. Das fand ich also schon bemerkenswert. Und mein Training hat ja auch zum Inhalt so gewisse kulturelle Unterschiede zwischen
Ja.
Niederlande, Deutschland und so zum Beispiel. Also wie denken die Leute? Wie ist die Mentalität der Niederländer im Vergleich zu uns? Wenn
Ja,
ich
das
sagen
ist ein
soll,
spannender Punkt, wenn ich da
ja.
einhaken darf, weil ich habe gerade seinerzeit, habe ich dann später bei Glas Aufgaben übernommen, vertriebsmäßig, also Richtung Ungarn und Baltikum als erstes Mal 2006. Und das Erste, was ich da gemacht habe, war tatsächlich, dass ich ein interkulturelles Training gemacht habe. Dass ich mir also selbstständigerweise mit Unterstützung meines damaligen Vorgesetzten einen Interkulturelltrainer für Ungarn gesucht habe und auch versucht habe, einen fürs Baltikum. Das fassen wir in Deutschland ja immer als Baltikum zusammen, aber es sind eben drei Länder, Litauen, Lettland, Estland, die sind auch alle drei unterschiedlich.
Ja.
Ich habe dann trotzdem einen gefunden, der so alle drei ein bisschen abdecken konnte, weil ich halt wissen wollte, mit welchen Menschen habe ich da zu tun. Also wenn ich gerade Ungarn. Ungarn wird heute natürlich unter dem Einfluss von Viktor Orban wahrgenommen, wie es eben wahrgenommen wird. Aber die Menschen dort sind schon sehr facettenreich, sind von der Mentalität her gar nicht zu vergleichen mit Deutschland. Schnell ist man dabei, sondern Österreich-Ungarn, das hat eine Historie. Dann könnte man sagen, okay, da muss ja was Österreichisches sein. Auch das ist nicht der Fall. Die Ungarn sind schon eine, nicht nur von der Sprache her, auch von der Lebensweise her, ein anderes Land als drumherum liegende Länder in Europa, sind auch sehr stolzes Volk. Das ist etwas, was man nie vergessen darf, wenn man in andere Länder geht, dass diese Menschen vor Ort ihren Nationalstolz haben, ihren Hintergrund haben, auch von dem, wie sie leben, halt meistens überzeugt sind, ob das für uns als Deutsche gut ist oder nicht. Aber es ist schon spannend. Und
Ich sag
das habe ich
mal,
im Baltikum auch erlebt.
im Zweifel, Volker, geht uns das einfach nichts an, wie die Leute leben wollen. Ne?
Korrekt,
Das ist,
korrekt.
ich habe
Und
nicht
auch wie
den
sie handeln, das ist auch
auch wie
anders.
die handeln. Ich habe nicht den Anspruch, irgendwo Leute erziehen oder beeinflussen zu wollen. Ich nehme das zur Kenntnis, wie es ist, und dann kann ich mich ja auch
Genau.
als Verkäufer darauf einstellen oder ich kann es lassen. Dann wird es einfach eben nur schwer.
Genau. Und ich weiß noch gut, wie ich dann in Ungarn dieses Training hatte und dann war, also würde ich immer noch sagen, meine größte Stärke im Vertrieb ist meine Sprache. Also, dass du Menschen überzeugen kannst von deinem Produkt, von deinen Anwendungen oder von den Anwendungen, die dein Produkt eben bietet. Und ich weiß noch, frisch, fromm, fröhlich, frei, wir erobern jetzt den ungarischen Markt. Mein Vorgänger hatte den Markt über 20 Jahre betreut. Und dann war so mein erstes Ziel, okay, ich will auf jeden Fall die Marktanteile halten und möglichst ausbauen. Dann bin ich zwei, dreimal mitgefahren mit Verkäufern auch, die ein bisschen Deutsch sprachen, zu Kunden hin. Und dachte, ich könnte damit unterstützen. Und das war wirklich zwei, dreimal. Und dann habe ich festgestellt, hier kannst du gar nichts. Also ich war darauf angewiesen, dass man mir übersetzte, dass ich auch noch vertrauen musste, dass es gut übersetzt ist, weil der Kollege, der mich übersetzt hat, sprach nur auch kein fließend Deutsch und schon gar kein Englisch, sodass also da du wirklich überhaupt musst, kommt das so rüber. Und dann hörtest du dich selber sprechen, drei, vier Sätze übersetzen. Und der sprach auch immer 10 Sätze da draus, wo ich dann dachte, was geht jetzt hier ab? Also passt das überhaupt? Und dann habe ich mich nachher schnell mit dem Vertriebsleiter meines Importeurs, das in Ungarn ja auch anders abläuft, das damals die Firma Axial ist, so heute noch geeinigt zu sagen, pass mal auf, bei den ungarischen Kunden, da sage ich guten Tag, da sage ich schön, dass sie da sind, danke, dass sie Glas kaufen, habe ich mir auch ein paar ungarische Worte angeeignet, aber Verkaufsgespräche an sich, das macht wahrscheinlich wenig Sinn. Da unterstütze ich lieber euch, dass ihr gut verkaufen könnt. Ich mache euch fit auf die Produkte. Aber ich gehe gerne hin zu diesen deutschsprachigen Kunden, die es da gibt. Sind dann auch Deutsche oder Österreicher. Da gibt es in Ungarn, sagen wir mal, knappe 100 von, nach wie vor, die da investiert sind, die da Landwirtschaft betreiben. Und da fahre ich gerne selber ran und da kann ich auch selber dann reden. Wir nehmen einen mit und dann kriegen wir da schon was. Und so haben wir erfolgreich gearbeitet. Muss ich sagen, habe ich 4 Jahre betreut den Markt und habe es geschafft, da diverse Marktanteile hochzufahren. Aber auch, dass mein Arbeitgeber Geld verdient hat. Das wollen wir nicht vergessen. Insofern
Ja, das
war das
ist
eine spannende Erfahrung.
übrigens eins der Geheimnisse, was die Niederländer auszeichnet, wenn die im Ausland Geschäfte machen wollen. Und das wollen die. Das ist eine Handelsnation seit Jahrhunderten. Ne? Das ist
Genau.
den Niederländern gegeben einfach. Aber eine der Grundvoraussetzungen dieser Leute ist, wenn die zum Beispiel nach Deutschland fahren, dann sprechen die zumindest dieses Rudi Carrell-Deutsch mit einem
Genau.
gewissen Akzent, aber die Voraussetzung im Ausland Geschäft zu machen, ist, dass du dich auf die Sprache deiner Kunden einlässt. Und du kommst
Genau.
drum rum. Du kannst nicht nach England fahren und dann erwarten, dass deine Kunden sich das Deutsche übersetzen lassen. Das muss keiner
Das
machen.
passiert nicht. Genau, und das war für mich so, ist auch nachhaltig bei mir hängen geblieben. Würde ich auch nach wie vor heute jedem, der im Agrarvertrieb arbeitet, sage ich, mit Auslandserfahrung machen. Beschäftige ich mit Land und Leute an erster Stelle, beschäftige ich auch mit der Historie des Landes. Das ist meiner Meinung nach gerade in Zentraleuropa ein Riesenthema, weil die ja eine Historie haben der letzten 25, 30 Jahre, also sprich nach der sogenannten Wende 1990. Dann haben sie aber auch ihre Historie vor der Wende und nach dem Zweiten Weltkrieg, wo alle mehr oder weniger mit involviert waren. Aber davor gibt es ja auch noch was. Und ich habe gerade in Ungarn die Erfahrung gemacht, mein ungarischer Geschäftspartner da hat immer auch wieder zurückgegriffen auf die ungarische Historie vor dem Ersten Weltkrieg. Was Ungarn für eine Nation war, wie groß das Land war. Ich habe erst im Laufe der Zeit dann also begriffen, tatsächlich in ein, 2 Jahren hat es gedauert, zu verstehen, hey, die Ungarn, ja, die haben ihr Land, aber die haben darüber hinaus ehemalige ungarische Landesflächen, wo sie immer wieder mal hinschielen und immer wieder sagen, ja, das war ja auch mal Ungarn, vielleicht kann man auch noch ein Geschäft machen, da gibt es auch mal Leute, die Ungarisch sprechen. Das war sehr spannend, das zu erleben und das hast du nicht auf dem Schirm, wenn du einfach hingehst und sagst, so, ich mache jetzt hier wie zu Hause. Also
Das
kulturelle Beschäftigung mit Land und Leute ist für meinen
ist
Ofen sehr wichtig.
ein ganz wichtiger Hinweis, glaube ich, auch im Sinne von Vertriebsjobs. Und zwar ist das vollkommen egal,
Korrekt.
wo du das machst, ne?
Ja.
Ich erlebe das häufig, auch heute früh, weil ich hatte heute früh, bevor wir uns jetzt hier zusammengefunden haben, noch drei Webinare hintereinander den ganzen Vormittag damit beschäftigt. Und da muss man sich die Frage stellen, wenn ich in so einem, ich höre das oft im Training. Ja, ich habe noch nicht so das Richtige gefunden. Jetzt mache ich erstmal eine Weile Vertrieb und guck mal, was da sich draus entwickelt. Wenn du es wirklich erfolgreich machen willst, auch einen Vertriebsjob, egal ob du Landtechnik oder Düngemittel oder Pflanzenschutz verkaufst, dann ist es das, für das du dich entschieden hast und dann musst du dich darauf einlassen.
Ja,
Du musst
richtig.
dich auf das Land einlassen, auf deine Kunden einlassen, auf deine Produkte einlassen und das nicht so als, wie soll ich sagen, als Übergangsstation betrachten, was du da gerade machst. Das, was du
Genau.
jetzt tust, ist das zentrale Thema.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Zumal ich dann, wenn ich mich dann weiterschaue, habe dann Ungarn, mein damaliger Arbeitgeber, in dem Fall war es Glas, verlassen, um eine Aufgabe bei JCB anzunehmen für den deutschen Markt, Gesamtverantwortung, Vertrieb, Agrarmaschinen. Und Auch Deutschland, muss ich sagen. Es ist nicht einfach zu sagen, ja, das ist jetzt Deutschland. Also meine englischen Vorgesetzten waren damals immer, das ist one country, also ist ein Land. Und dann fängt es aber schon an, wenn du in Deutschland Händler betreust, dann lernst du sehr schnell, dass der Rhein zum Beispiel eine natürliche Grenze ist, dass die Donau eine natürliche Grenze ist, dass natürlich in irgendeiner Form die alte innerdeutsche Grenze eine Grenze ist. Dass ein Franke nicht unbedingt in Bayerisch-Schwaben kauft und andersrum genauso. Oder dass ein Badener nicht in Württemberg kauft oder andersrum. Also das sind so Kleinigkeiten, die machen zum Beispiel meiner Meinung nach im Automobilvertrieb gar nicht so viel her. Da kenne ich auch Leute, die da aktiv sind, bis in Leitungsfunktion. Ja, klar, die haben ihre verschiedenen Autohäuser. Aber als Landwirtschaft, erstens ist der Markt ja nicht wachsend, weil die Betriebe werden weniger, die potenzielle Kunden sind. Und dann hast du so einen ausländischen Hersteller, der sagt, naja, dann nehmen wir halt da zwei Regionen zusammen und dann setzen wir einen Händler rein. Das kann man von außen betrachtet so machen, aber wenn man das dann wieder fokussiert betrachtet, muss man sagen, so leicht ist es nicht, weil der Deutsche an sich, also der regional verwurzelte Mensch, wie du und ich, wir sind linksrheinisch. Bevor du rechtsrheinisch was kaufst, über den Rhein fahren, geht schon damit los. Wie kommst du überhaupt dahin, wenn du nachher deinen Traktor hast? Dann müsstest du zum Beispiel in unserem Fall quer durch die Stadt Köln fahren, weil außenrum gibt es keine Brücken und Fähren im Moment auch nicht. Also geht schon los. Warum soll ich mir rechtsrheinisch was kaufen? Wenn ich dann an den Ersatzteilbereich denke oder an Service nachgelagert, dann macht das
Ja,
keinen Sinn.
wobei linksrheinisch ja ohnehin das bevorzugte Gelände ist rund um Köln.
Da widerspreche ich jetzt nicht. Auch wenn es im Bergischen schön ist.
Ich
Aber
halte es da mit Beikircher, mit dem alten Südtiroler, der den Rheinländern die rheinische Sprache beibringt. Kennst du den? Konrad
nee, den
Beikircher?
kenne ich. Den Beikircher kenne ich, ja.
Ja, das ist ja ein Tiroler, ne? Südtiroler. Und der hat ja mit seinen Programmen den Leuten beigebracht, wie der Rheinländer funktioniert. Und der hat zum Beispiel auch mal dieses Links- und Rechtsrheinisch aufgegriffen, fällt mir gerade so ein, wo du drüber redest. Und dann hat er gesagt, im Programm, ich war live dabei, sagt er ja, wissen Sie, der Rhein, ne? Der Rhein, der fließt ja von Köln an der anderen Stadt noch vorbei, aber dann nach Holland.
Ist das eine Stadt, an die er vorbeifließt?
Das Dorf. Dorf.
So ist das.
Und dann nach Holland. Und dann ist er jedoch noch nicht zu Ende, der Rhein. Ne? Der Rhein fließt ja dann in die Nordsee herein und dann immer weiter und praktisch auch an England noch vorbei. Deswegen kann man mit Fug und Recht sagen, dass Großbritannien ja auch linksrheinisch gelegen ist.
Ja, wenn man das so betrachtet, da hat er recht. Aber so ist das, ja. Und da
Nee,
erklärt
also
aber schon alles, was da für Besonderheiten bei sich.
was ich wichtig finde, ist ja, dass dass jetzt schon mal die Quintessenz rauskommt, lass dich auf deine Kunden ein, ne? Lass dich auf den
Ja.
Job an, den du machst. Und wenn
Genau.
du den Job nur 3, 4 Jahre machst, dann mach diese 3, 4 Jahre aber so, als wenn es der letzte ist, den du machen willst. Das ist die richtige Einstellung. Und auch die Kunden, die du betreust, geh nicht zu einem Kunden im Sinne von, in 2 Jahren sehe ich den nicht mehr wieder, sondern das ist ein Kunde, den du
Korrekt.
aufbaust und der soll ja bleiben.
Korrekt. Das ist etwas, was ich auch, wenn man jetzt 52 ist, ist man vielleicht noch nicht alt, aber wenn ich dann auf 32-Jährige gucke oder 25-Jährige, die von der Fachhochschule, von der Uni kommen, in diesen Bereich reingehen, du hattest neulich den Stefan Ester mal zum Gespräch,
Richtig,
der
ja.
nur Personalentwicklung macht, der aber vorher nur auch Leute geführt hat. Wenn du Leute einstellst, junge Leute einstellst, glaube ich schon, dass für mich nach wie vor der Keypunkt ist, den Leuten beizubringen, lass dich auf die Menschen ein, mit denen du zu tun hast. Es ist nicht nur Zahlen, Daten, Fakten. Im landwirtschaftlichen Bereich spricht für meine Hilfe viel dafür, dass man sehr auf der menschlichen Ebene, auf der emotionalen Ebene weiter agiert, mit Fachwissen. Das ist meiner Meinung nach unabdingbar. Ich habe auch einige erlebt, die von außerhalb der Landtechnik in die Branche reingekommen sind. Manche sind noch da, ja, aber viele sind auch wieder gegangen. Das ist schon eine andere Branche.
Also
Es ist
die
eben.
da geblieben sind, die haben sich dann aber auch tatsächlich eingelassen drauf, ne?
Ja, hundertprozentig. Du musst dann einlassen. Und allein das Verständnis, ich habe einen Kollegen mal gehabt, der kam aus der Automobilbranche und der müssen die jedes Mal an, der Händler und so weiter. Und dann wurde immer schnell vergessen. Du arbeitest ja als, wenn du beim Hersteller bist, hast du deine Marke, dann hast du, ich war ja bei Claas, dann hast du halt Mähdrescher, dann hast du heute auch Traktoren, dann hast du Futterernte. Aber davon allein lebt ja kein Händler. Und dann hat der Händler, wenn du mit dem Händler zu tun hast, dann hat er eben auch noch andere Marken dabei für Bodenbearbeitung, für Pflanzenschutz, heute für, meinetwegen auch für Flächenmanagement, was eben, wo eben kein Mähdrescher fährt, also sprich Grünsaat, Mulchsaat-Geschichten, wo halt die Politik sagt, macht das Stilllegung oder geht es auch gerade wieder nicht. Du hast ein schönes Maisbild im Hintergrund. Also du hast ja viele, viele Bereiche, die dein Arbeitgeber vielleicht nicht abdeckt, die du gerne, wo du dem Händler aber sagst, lieber Händler, hier die Zeit bitte für mich. Der Händler braucht aber zum Leben noch andere Hersteller, da kommen wieder andere Menschen an. Und das macht es meiner Meinung nach so schon mal so alleinstellend für die, oder im Gegensatz zu vielen anderen Branchen. Wenn du da reinkommst aus der, wie auch immer, LKW, Autobranche und meinst, du könntest ja Landtechnik was werden, musst du dich erstmal darauf einstellen. Du bist beim Gesicht zum Kunden als Hersteller nicht mit deinem Händler alleine, sondern der Händler hat eben auch noch anderes dabei. Der Lernprozess, der ist schon mal eine Strecke, weil das ist ja nicht nur die Maschine, die dann da geboten wird, sondern für den Händler steht da im Hintergrund auch noch Vertriebssystem A von dem einen Hersteller, Vertriebssystem B von dem anderen, Vertriebssystem C und im Ersatzteilbereich, im Servicebereich genau das Gleiche. Sodass die Mitarbeiter da hochgefordert sind, dass sie eine qualitativ hochwertige Ausbildung zum einen haben, aber auch eben sagen können, okay, ich muss heute mal Garantiearbeiten machen für Hersteller A und morgen mache ich Garantiearbeiten für Hersteller B. Die Systeme zur Eingabe sind aber meiner Meinung nach unterschiedlich. Und das ist eine Herausforderung, die hat man einfach mit dabei, wenn man in dieser Branche groß geworden ist, wenn man damit, wenn man reingewachsen ist, wenn man von extern kommt. Und das ist für mich ein Grund, warum sich auch viele da schwer tun, von extern da reinzukommen. Und dann kommt noch dieses regionale Thema dazu,
Ja, ich
wo
glaube,
ich
das
immer
ist
wieder
auch
Diskussionen hatte.
ein Bereich, wo die Automobilwirtschaft von der Landtechnik einiges lernen könnte oder mittlerweile auch lernt, ne? Weil ich habe
Ja.
ein guter Freund von mir, der ist Geschäftsführer in einem großen Autohaus. Die haben, ich meine, mehrere Niederlassungen, aber ich meine, die haben 10 Marken. 10 Fabrikate in einem Haus. Du kannst da von, ich sage keine Marken jetzt, egal, aber du kannst da verschiedenste Modelle von verschiedenen Marken bei
Ja.
einem kaufen. Es kann schon mal sein, dass der eine Wagen dann aus einer anderen Niederlassung kommt, aber kaufen kannst du den da, wo du den kaufen willst. Ne? Das haben die
Ja.
angepasst und der handelt alle 10 Marken durch, parallel.
Ja. Ja, auch das würde ich sagen, ist aber ja auch, ist gut, geht, glaube ich, auch gut. Ich kenne auch so Fälle, habe gerade jetzt auch mit meiner aktuellen Aufgabe als Freiberufler, wo ich einen ganzen Teil Händlerakquise mache für landwirtschaftliche Maschinen, wie aber auch außerlandwirtschaftliche Maschinen. Und das geht dann auch in Zweiradfahrzeuge wie auch Vierradfahrzeuge, sprich Automobil. Lerne auch da Händler kennen, die diverse Marken betreuen. Der ganz letzte große Unterschied bleibt dabei immer noch, in der Regel ist ein Auto ein sogenanntes Standalone-Fahrzeug. Das Einzige, was rankommt, ist der Anhänger, Camper-Anhänger oder normale Anhänger. Aber der beeinflusst jetzt nicht das Auto so sehr. Und es ist auch nicht an jedem Auto was dran. Also im Elektrofahrzeug hast du teilweise noch nicht mal eine Anhängerkupplung. Aber ein Traktor alleine funktioniert eben eigentlich für nichts, muss man ehrlicherweise so sagen. Kannst ein
Demo.
bisschen Karnevalswagen mitziehen. Aber in Köln, aber auf dem Feld brauchst du hinter dem Traktor noch irgendein Gerät, wo die schon wieder miteinander reden müssen, wo es ja passiert. Und das ist dann der Unterschied wieder zum Automobilhersteller, der 10 Marken hat. Die kann er nebeneinander verkaufen, dann hat der Verkäufer meinetwegen auch die zwei verschiedene können. Aber beim Landmaschinenhändler muss der Verkäufer schon wieder wissen, welcher Trecker mit welchem Gerät passt, damit es überhaupt einen Sinn ergibt. Und dieser Sinn ist ja im Automobilbereich nicht unbedingt. Da ist LKW schon wieder ein bisschen näher, finde ich, wo dann Truckhersteller mit Auflieger meinetwegen, dass das zusammenpasst. Und so finde ich halt die Landtechnik sehr spannend, weil du halt diese verschiedensten Bereiche hast. Plus, das ja noch kommt. Du kommst ja aus der Landhandelsszene. Wenn du dann Pflanzenschutzspritzen verkaufst als Landtechnikverkäufer, dann sollst du am Ende auch noch ein bisschen dich auskennen im Pflanzenschutzbereich oder wenn es ein Dünger ist, im Düngerbereich, damit du weißt, okay, dein Düngerstreuer zum Beispiel, der funktioniert mal mit der Ware von dem einen Hersteller anders als mit der Ware von dem anderen Hersteller des Düngers. Und das kann ja bei Pflanzenschutz genauso passieren. Also
Wie
finde ich, das
an
Feld des Landwirtschaftswürfe
Sägeräten,
groß.
an Sägeräte, die ja, ja mit den unterschiedlichsten Saatgutarten und Sorten
Korrekt.
umgehen müssen.
Korrekt.
Da sollte der Verkäufer von so einem Sägerät schon wissen, was da die Pflanze ist, die da hinten rauskommt, wenn sie
Genau.
gemacht wird. Das ist ja logisch.
Genau. Und dann halt das wieder mit dem Kunden, der wieder seinen Boden A, B hat. Also das ist, glaube ich, der Kernpunkt für mich dann immer, Landtechnik. Beschäftige dich mit Land und Leute, beschäftige dich nicht nur mit Technik und gehe, was du eben selber sagst, gehe auf deinen Kunden ein und denke immer dran, du könntest ihn immer irgendwann mal wiedersehen. Das ist mir auch
Du,
schon
das
allzu
ist
häufig passiert.
ein weites Feld. Du hast es eben selber angesprochen mit schweren Raupenschleppern in Italien für ein oder zwei Schabflüge, weil sie eben sehr tief flügen müssen und auf der Hochachse drehen. Es ist ein Unterschied, ob du in der Köln-Aachener Bucht Bodenbearbeitung machst auf 90, 100er Lössleben oder eben was weiß ich, in Mecklenburg-Vorpommern auf 20, 30er Sandböden. Das ist eine ganz andere Herausforderung auch an die Bodenbearbeitung, an die Art und Weise, wie man da wirtschaftet und was man da anbauen
Genau,
kann.
genau, genau. Und das ist schon
Und
sehr vielfältig in einem Land dann, richtig.
wir sind hier nur in Deutschland, ne? Ich meine,
Ja, genau.
Auslandserfahrungen wie du habe ich leider nicht sammeln können. Als ich hätte sammeln können, habe ich Familie gegründet und als es dann soweit war, war es dann dafür auch zu spät, aber ich habe zumindest hier so den Dachraum, ne? Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, das habe ich schon relativ intensiv bereisen können.
Ah, das ist ja schon spannend, genug alleine. Ich meine,
Ja,
gerade wenn man.
alles, was hier um den Kirchturm rumliegt, ne? Also viel
Genau.
weiter weg bin ich dann
Genau.
ins Ausland gekommen. Aber ich finde es wirklich spannend und das ist ein wichtiges Wort, was du sagst, wenn junge Leute in so einem Job starten. Ich glaube, dass eine gewisse Auslandserfahrung nach dem Studium oder auch im Job selbst sich in jedem Lebenslauf mehr als positiv auswirkt.
Ja, glaube ich unbedingt. Ich habe einige gute Freunde, die haben halt Nachwuchskinder, die halt Anfang des Studiums oder mit dem Studium sind. Der eine oder die eine andere hat das auch schon beendet. Und dann kriege ich mal Fragen, dass ich auch mache auf jeden Fall Ausland. Ist egal, was du da. Also ist faktisch egal. Du musst ja nicht zum Handel gehen. Du kannst ja auch im Betrieb gehen. Ne? Ich habe einen guten Freund, der macht Landwirtschaft in Kanada. Wenn ich heute nochmal 25 wäre, würde ich das erste, was ich machen würde, wäre wieder auf eine Farm nach Kanada gehen oder nach. Hatte mal das Glück, einen Vorgesetzten zu haben. Da habe ich so lange rumgezerrt, bis ich 8 Wochen frei hatte und bin nach Australien gegangen und habe unter anderem während des normalen Arbeitens bin unter anderem auf eine Farm gegangen und habe da mitgearbeitet in der Ernte und habe ein Mähdreschertraining in Australien mitgemacht. Also nicht nur urlaubsmäßig, sondern ich habe das genutzt, um einfach zu sagen, hey, wie machen die das denn? Was ist da das Besondere? Ja? Und ich weiß noch, nach dem Studium war ich auch noch mal ein paar Monate in den USA, war da Mähdrescherfahrer bei so einem Lohnunternehmer in so einer Kolonne, war auch nur ein Zweierdrescher gespannt, also zwei Maschinen im Einsatz. Aber das war super spannend, im Mittleren Westen der USA rumzufahren und eben nicht nur Westküste oder Ostküste der USA kennenzulernen, sondern Flyover States. Und
Ja, das
das ist
ist so.
etwas, was einem nicht mehr verloren geht.
Man kann ja Studienreisen machen und dann auch mal eine Woche sich irgendwo so ein Land angucken, Brasilien oder was auch immer. Aber ich
Ja,
glaube, die
absolut.
Eindrücke, die du vor Ort dann in der täglichen Praxis mit den Leuten im Alltag erlebst, das wirst du auf keiner Studienreise mitkriegen.
Nee, und das kannst du natürlich, wenn du mal im Job bist, wird es umso schwieriger. Also finde ich das sehr gut, wenn man halt studiert oder welche Ausbildung auch immer macht, dass man Urlaubszeiten oder halt nach dem Studium die Zeit nutzt, dann, okay, bevor ich jetzt direkt starte, mache ich da vielleicht nochmal dasselbe auf eigene Faust. Kommt auch immer gut an, meiner Meinung nach, bei Herstellern sowieso, aber auch beim Handel, denke ich, weil du bringst dir was mit wieder. Du bringst dir ein Package mit, was du wieder nutzen kannst. Dass du selber eben sagst, hier, ich habe die Neugierde. Und Neugierde ist ja ein wichtiges Attribut im Vertrieb, dass man immer neugierig auf eben das Neue ist, neuer Kunde. Ansprache, wie gehe ich auf Leute zu? Das kannst du also im Ausland auch gut lernen. Und dann
Ja,
kannst du ihn dann wieder nutzen.
das sind die Soft Skills. Ich sage mal so, es gibt ein paar Basissachen. Dazu zähle ich tatsächlich Auslandserfahrung, dazu zähle ich aber auch Sprachen, dass man so, wie es auch im Ausland, verständigen kann. Denn die reinen Selling Skills, also das Verkaufen können, die Kommunikation im Vertrieb und die Grundlagen für den Vertrieb, die kann man sich tatsächlich auch im Job aneignen.
Ja, da machst du ja nachher Training für, das ist ja
Ich habe
einfach.
hab Leute in meinem Training sitzen gehabt, die kamen aus einer vollkommen artfremden Branche in den Außendienst, Futtermitteln, und haben da alle Rekorde gebrochen. Und zwar nachhaltig, nicht mal eben so eine Eintagsfliege, ich habe einen Strohfeuer und bin dann wieder weg, sondern ich habe da gerade zwei Leute im Auge bei zwei verschiedenen Firmen, die überhaupt nichts mit Landwirtschaft zu tun haben, auch in der Historie nicht. Und die sind beide in diesen Firmen so richtig durchgestartet. Ne? Die hatten von Vertrieb oder von der Landwirtschaft an sich erstmal gar keine Ahnung, aber die haben sich darauf eingelassen.
Ja, das will ich darauf einlassen, dann kann man sich fit machen und dann kann man auch entsprechend da entsprechende Erfolge haben mit Sicherheit, ja. Es
Sehr spannend.
gibt ja immer wieder Ausnahmetalente, es gibt auch immer wieder Ausnahmen daraus. Sag mal, einzigartigsten Ausnahmen habe ich irgendwann ganz am Anfang schon mal kennengelernt. Ein Bayer in Brandenburg, ein Bayerisch-Schwabe war es sogar, in Brandenburg, der hat halt einfach so lange Bayerisch geschwätzt mit jedem Kunden, also im breitesten Dialekt,
Ja.
bis der Kunde gesagt hat, nur lass mich in Ruhe, ich kaufe schon, wo muss ich unterschreiben, ist gut. Aber das geht natürlich immer nur eine Zeit lang. Also da ist dann irgendwann ist die Suppe gegessen. Die
Heißt,
Nachhaltigkeit war es auf Dauer nicht. Aber das war ein gutes Beispiel.
er hat seine Kunden schwindelig geredet, im wahrsten Sinne des Wortes.
Korrekt, korrekt, ja. Aber
Ja.
sonst zählt das nicht. Sonst zählt im Landtechnikvertrieb für meine Begriffe ganz klar, sich auf Land und Leute einlassen, sich auf den Hersteller natürlich. Und es ist ja auch bekannt, mehr oder weniger im Landtechnikbereich, dass man Emotionen für die eine oder andere Marke hat, was ich gerade als junger Mensch gut finde. Wenn man die hat, dann kann man sich da auch da mal ein bisschen vielleicht sogar darauf einlassen, dass ich versuche, in die Richtung zu kommen. Gleichwohl, ich hatte die auch und irgendwann habe ich gesagt, naja, bringt mir ja nichts. Gucke ich mal über den Tellerrand hinaus, was es noch gibt. Ja? Also, wie gesagt, komme vom Ackerbaubetrieb und habe irgendwann Güllewagen verkauft. Und auch das
Ja.
erfolgreich. Hat damit gar nichts zu tun eigentlich. Aber es war trotzdem sehr spannend und ich fand die Aufgabe sehr spannend. Und es hatte nichts mit den Aufgaben vorher zu tun, weil die Anwendung wieder eine komplett andere ist. Also der Traktor davor war noch vom gleichen Hersteller, wie ich davor gearbeitet habe. Aber sonst die Anwendung anders. Der Kunde war auch, das ist dann auch spannend. Du kommst an dem einen Tag noch an, willst den Traktor verkaufen und dem anderen Tag kommst du an, also übertrieben, mit dem Güllewagen. Der Kunde ist auch anders in dem Moment. Es ist der gleiche Kunde, aber du redest mit dem dennoch auf einer anderen Ebene. Es
Ja,
geht auf
gut.
einmal viel detaillierter in die Sachen Anwendung rein, in die Sachen, wie die Gülle dann in dem Fall ist, oder wenn du eine Sämaschine bei Pöttinger nachher war das ja auch noch mit Sämaschinen und so weiter, da hast du eine ganz andere Diskussion, als wenn du dieses emotionale Markengespräch rund um Traktoren hast.
Ja, ich habe auch
Da,
den
das ist schon
Eindruck,
spannend.
weißt, Traktoren setzt ja im Prinzip jeder ein, ne?
Ja.
Es gibt tatsächlich auch so eine gewisse Unterschied, den ich wahrnehme, weil ich da auch sehr genau hingucke in Gesprächen, zwischen reinen Ackerbaubetrieben und Viehzüchtern, ne? Also Leute, die
Absolut.
Kühe treiben. Das sind zwei unterschiedliche, ich will nicht sagen Berufe, aber das sind zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen an das, was die Leute tun.
Ja, definitiv. Also der Viehbetrieb, wenn das ein Profi-Viehbetrieb ist, und wir haben ja eigentlich fast nur noch Profi, egal ob das, das will ich ausdrücklich sagen, egal ob es ein Familienbetrieb ist, der 300 Kühe melkt. Das ist ein Profibetrieb für Milchwirtschaft, das muss man ganz klar sagen. Aber für den ist ein Traktor Mittel zum Zweck, dass er halt seine Futtermischwagen zieht, wenn er nicht gerade schon Selbstfahrer hat, dass er halt auf dem Betrieb ein Fahrzeug hat, was eben viel zum Handling beiträgt. Während es auf dem Acker ist ja gar nicht sein Kerngeschäft. In
Nee.
der Milch will er sein Geld verdienen. Im Zweifelsfall wird eben der Mais durch den Lohnunternehmer angebaut und geerntet. Und gerade für den Ackerbau ist es wieder anders. Da ist der Ackerboden mal das Kerngeschäft, mit dem er sein Einkommen erzielen möchte. Deswegen glaube ich auch, dass jeder Ackerbauer seinen Boden auch das ist natürlich politisch, aber seinen Boden so pfleglich behandeln wird, dass er eben Erträge rausholt und nicht wie gerne mal allgemein unterstellt wird, die machen, was sie da alles machen. Da gibt es nur ein paar Ausnahmen vielleicht, aber in der weiten Summe wird das ordentlich gemacht. Und dann ist der Traktor eben auch sehr wichtige Ressource, der auf diesem wertvollen Boden möglichst zum Beispiel bodenschonend fahren muss. Da legt also der Ackerbauer viel mehr Wert auf die passende Bereifung im Gegensatz zum Milchviehbetrieb, für den das nicht ganz so wichtig ist.
Da bist du natürlich auch schon wieder nicht nur regional in der Unterscheidbarkeit. Du hast in der Köln-Aachener Bucht eine komplett andere Landwirtschaft als im Raum
Ja.
Osnabrück-Oldenburg oder
Ja,
Flechter. Das ist eine ganz
genau.
andere Voraussetzung. Es ist ja auch kein Zufall, dass sich in bestimmten Regionen der Ackerbau durchsetzt und in anderen Regionen eben die Viehzucht die Vorreiterrolle spielt. Nicht umsonst knubbeln sich ja die Tiere irgendwo in dem Dreieck südlich von Bremen, da irgendwo in dem Bereich Oldenburg, Osnabrück, Vechta und so weiter. Da ist ja die Viehhochburg, ne? Egal um welche Gattung es gerade geht.
Ja, mein alter Vorgesetzter bei Samson, der beschrieb das immer als die beiden Bananenregionen in Deutschland. Also wir haben einmal die nördliche Banane, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, wo so in der wirklichen Bananenform, kannst du sagen, Viehhaltung ganz groß ist. Vom Schleswig-Holstein-Mittelrücken übers Nasse Dreieck in Niedersachsen bis eben ins Emsland. Und dann hast du im Süden unten auch nochmal sagen wir mal, so eine Banane, wo im Endeffekt regionenmäßig das alles zusammenpasst. Und dann hast du natürlich den sogenannten Osten Deutschlands, die von Thüringen bis nach Mecklenburg hoch, wo du immer wieder Gemischtbetriebe hast aus der alten Tradition oder aus dem alten System der damaligen DDR, dass da eben viele Gemischtbetriebe waren, egal ob das LPG waren oder VEB, die waren ja nur in der Regel alle mit Ackerbau und Viehzucht. Und dann sind dann nach der Wende ja auch einige von geblieben, die beides machen. Gleichwohl man ganz klar sagen muss, in diesen Bundesländern, gerade in Mecklenburg, ist der reine Ackerbaubetrieb nachher die dominierende gewesen und heute noch dominierend. Und in Thüringen und Sachsen sehe ich das auch. Brandenburg sieht so viele Gemischtbetriebe nach wie vor, heute vielleicht viel mit Mutterkuhhaltung. Weniger mit Profi-Milchviehhaltung. Das ist
Ja,
dann schon schwieriger geworden.
das hat sich aufgrund von Gegebenheiten so entwickelt. Ich habe das ja erlebt hier, wo ich aufgewachsen bin, der Köln-Aachener Bucht, da gab es nur Gemischtbetriebe. Da hatte jeder seine Schweine, seine Kühe, seine Hühner, seinen Ackerbau und Viehzucht. Das hat sich irgendwann in Richtung Spezialisierung entwickelt, weil eben hier der Ackerbau zu Hause ist. Das ist hier, wir sind auf den weltbesten Böden hier zu Hause. Und klimatisch auch, und dass sich dann das hier konzentriert und hier eben Ackerbau betrieben wird und woanders auf leichteren Grenzstandorten eben dann mehr Viehzucht. Das liegt ja nicht daran, dass die Landwirte keinen Bock mehr auf Vieh haben oder die anderen keinen Trecker mehr fahren wollen, sondern es sind einfach die Gegebenheiten, die sich regional unterscheiden von
Genau,
Mücken.
und wo der Betrieb, der einzelne Betrieb danach auch mal für sich feststellen konnte, okay, ich komme mit so einer Mischlage, ja, also ich stamme ja auch von so einem Betrieb. Also mein Großvater, der hat auch noch Schweine, Kühe, Hühner gehalten. Irgendwann sind wir ausgesiedelt und dann war der Betrieb noch ein paar Bullen dabei. Und irgendwann war das aber auch so, das lohnt sich nicht. Entweder machst du es direkt auf 200, 300 Stück oder du lässt es sein. Und dann war die Losung ganz schnell klar, wir lassen es sein und machen heute Ackerbau. Und mein Bruder machte den Betrieb und damit fährt er erfolgreich. Und schon hast du natürlich wieder eine andere Anforderung an deinen Händler, wie er dich bedient, was eben Kernkompetenz ist, die du brauchst. Und ob die dann bedient wird, ist wieder die nächste Herausforderung. Wie ist der Handel da aufgestellt? Wie sind die Hersteller da aufgestellt? Wie aktiv gehen sie auf die Kunden zu und so weiter? Und das ist schon, auch da erlebt man jetzt nach und nach, wenn ich jetzt nur aufs Rheinland gucke, meiner Meinung nach auch einen Wandel. Es gibt teilweise Hersteller, die haben ja überhaupt keine Repräsentanz mehr, also keinen Händler mehr. Denke ich mal, wirst du auch feststellen. Dann ist es ein Thema, dass die bestehenden Händler Thematiken haben mit Mitarbeitern nach und nach. Und vom Hersteller sehe ich das aber auch, während es früher gang und gäbe war, dass die Betriebe auch von Herstellerseite mit besucht werden, auch vom Außendienst, ist das heute nicht mehr der Fall. Und da wundert man sich manchmal dann schon, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir von Anfang an hatten, landwirtschaftlicher Vertrieb, Landtechnikvertrieb, hat viel mit Menschen zu tun, hat viel miteinander zu tun. Und da wundere ich mich dann schon, wenn ich das hier auch in der Region mitkriege zu Hause, dass sich da der eine oder andere Hersteller in den letzten Jahren so ein bisschen auch zurückzieht und sagt, ne, den Vertrieb macht der Handel. Das ist, mag nach Zahlen, Daten und Fakten alles richtig sein, das kann auch gut sein, aber es kann auch sein, dass es auf Dauer ausreicht, weil ja auch, wer ist dann am Ende noch kaufen da? Und wenn es nur noch ein paar sind, dann mag das so gut sein. Ich glaube aber, dass die Bindung zu einer Marke, zu einem Produkt eben durch Menschen gemacht wird und durch Menschen dargestellt wird und auch erhalten wird. Und dass es nach wie vor auch für die meisten, wenn nicht alle Hersteller, sinnvoll wäre, wenn da noch ein bisschen mehr Aktivität oder wieder mehr Aktivität wäre in Richtung, wir sind als Hersteller nicht nur über unseren Handel vertreten, sondern wir lassen uns auch mal beim Endkunden selber blicken und reden mal mit dem.
Ja, das sehe ich genauso und das kannst du ja beobachten eigentlich in allen Bereichen, wo es im Agrarsektor um Handel, um Verkauf, um Geschäfte geht, dass sich da auch die Handelslandschaft ja verändert, zum Teil sukzessive, zum Teil aber auch mit harten Schnitten, ne? Wo man sagt, so jetzt machen wir mal eine neue Vorgehensweise. Was weiß ich, im Osten ist die Zweistufigkeit im Handel im Prinzip noch nie da gewesen. Da ist der Großhandel auf den Betrieben direkt. Und im Westen hast du immer noch diese Hersteller-Großhandel-Handelsriege.
Ja,
Ne?
ist aus deinem Bereich kommt auf jeden Fall.
Ja.
Und ich sehe natürlich auch das Thema Generationenwechsel im Vertrieb. Also wenn ich meinen letzten Arbeitgeber nehme hier, wo ich dann leitend war mit 15 Leuten im Außendienst, dann weiß ich noch gut, hatte ich in Niedersachsen einen Kollegen, der fuhr von morgens 6 bis abends 8, fuhr der Betriebe an, machte den als Gebietsverkaufsleiter, machte der Endverkaufsgeschäfte direkt für den Händler vor Ort. In Bayern hatte ich auch noch so einen Kollegen, der das so machte und da konnte man manchmal Bauch dazu staunen. Der Handel war happy, dass sie jemanden hatten, der praktisch die Maschinen selber aufschrieb, ihm dann praktisch die Verträge hinlegte und so, hier, so haben wir das jetzt gemacht. Aber wenn für so eine Region auf einmal jemand anders kommt, der Mann hat so viele Fußstapfen hinterlassen, da muss der Nachfolger erstmal den Händler wieder motivieren, was zu tun, weil diesen Einsatz, den diese älteren Kollegen da teilweise hingelegt haben, das wird extrem schwierig, das als Nachfolger hinzukriegen. Das ist dann auch teilweise gar nicht mehr gewünscht, weil wir auch im Agrartechnikvertrieb das Thema Arbeitszeiten, Einhaltung von Arbeitszeiten und so weiter, Nachverfolgbarkeiten von Einsatzzeiten, das ist ja ein Thema. Und dann ist das schon verdammt schwierig für nachfolgende Leute da reinzukommen und den Vertrieb mitzunehmen im Handel. Ja. Und das war spannend zu sehen, wie unterschiedlich da bei so einem Hersteller für Geräte, wie unterschiedlich da die Außendienstleute versuchen, ihren Erfolg ranzufahren. Jeder hatte den für sich auf einer gewissen Ebene. Manche meiner Meinung nach aufgrund ihrer Historie halt sehr über den persönlichen Einsatz. Und andere, die dann nachfolgend reinkamen, auch die Schwierigkeit, diesen Mix zu finden zwischen persönlichem Einsatz, aber dennoch auch hier Training on the job beim Handel, dass der eben da entsprechend bringt. Und auch Motivation des Handels, dass er sagt, okay, ich mache das Produkt mit und nicht nur ein, zwei Kernmarken, sondern auch
Auch
eben
auch
deine
der
Marke.
Handel muss sich auf seine vertretenen Produkte und Märkte und Regionen einlassen. Das ist
Ja, keine Frage, keine Frage.
sag mal,
Und das machen viele Händler mittlerweile aber ganz gut,
ja,
also sehr
absolut.
gut sogar.
Nach dem großen Rundumschlag aus der Landmaschinenindustrie, Stichwort Elektromobilität,
Ja.
das reizt mich ja auch noch immer so ein bisschen, da bist du ja auch mittendrin im Thema, ne?
Ja, mittendrin, insofern, dass ich für einen sagen wir mal, Hauptauftraggeber, wie gesagt, Händlerakquise mache. Und die mache ich dann mit Produkten, im Moment Traktoren aus Indien, die aber über kurz oder lang auch elektrifizierte Traktoren haben werden. Dann, wie gesagt, Zweiräder, elektrifizierte Zweiräder, also elektrischer Antrieb und auch Auto, wo wir verschiedenste Händler suchen, die eben unsere Produkte mitvermarkten. Und dann kommt aber natürlich die Herausforderung direkt, ein Land- und Baumaschinen-Megatroniker, das sagte der Stefan Ester neulich schon, der darf nicht einfach an elektrischen Fahrzeugen rumschrauben, um es mal platt
Richtig,
zu
ja.
sagen, sondern er braucht da die weitere Ausbildung. Wenn du dann einen Händler suchst dafür, dann musst du schon schauen, okay, wer hat die Ausbildung,
Ja.
wer ist dafür bereit. Da glaube ich, dann wird es dann wieder eine, mit dem Automobil, gerade weil im Automobilbereich viel mehr Hersteller schon elektrifizierte Fahrzeuge haben, viel größere Berührungspunkte geben, weil das Thema elektrischer Traktor, elektrisch angetriebener Traktor und elektrisch angetriebenes Auto, das ist dann nicht so weit auseinander.
Nö,
Von den
alles klar.
Leistungsklassen, ja, Batteriegrößen und so weiter, sicherlich, aber das reine Fahrzeug an sich ist nicht so weit auseinander. Und das ist dann schon ein spannendes Thema. Gleichwohl ich höre mir da auch verschiedenste tatsächlich Podcasts zu dem Thema an. Ich bin wie viele andere auch schon noch skeptisch, was die durchgängige Elektrifizierung der Landtechnik angeht. Also das wird im Bereich, wenn man Traktorenbereichsgrößen nimmt, so bis 100 PS wird das ein Thema werden, mit Fahrzeugen auf Höfen, zum Beispiel dann Milchviehbetriebe, die ein Rohfahrzeug haben, was da Handling macht, vielleicht noch eine Photovoltaikanlage am Dach haben, die können das natürlich alles super in-house sozusagen
Ja.
Traktor wieder aufladen, nutzen ein paar Stunden, dann hast du wieder eine Pause, wo nichts läuft im Stall, dann kannst du wieder aufladen. Das ist mit Sicherheit ein Thema. Weinbau wurde auch schon in diversen Podcasts diskutiert, dass ein Weinbautraktor durchaus elektrifiziert sein kann. Würde ich auch so sehen. Kleinsttraktoren im Kommunalbereich, im Bereich privater Anwendung auch oder Nebenerwerbsbetriebe oder früher haben wir mal den Begriff Moonshine-Farmer gehabt. Da sehe ich das alles gut. In der professionellen Anwendung, glaube ich, wird es eine ganz lange Reise werden. Da wird es dann Hybridantriebe vielleicht ergeben. Aber das wissen einige Leute in der Landtechnik, die da in der Entwicklung sind, haben da vielleicht noch mehr Ideen für. Ich persönlich bin ein Riesenfreund von HVO. Diesel, ich glaube, wenn wir das in Deutschland, was ja jetzt auch mittlerweile in der Genehmigungsschleife durch ist, wenn wir das mal größer, im größeren Ausmaß kriegen, dann glaube ich schon, dass wir noch viel, viel länger an Dieselmotoren, die halt über Reststoffe, pflanzenbasierte Stoffe angetrieben werden,
Ja, ich
nachfahren
glaube
können.
auch
Also
der
eine
Ansatz,
Zweiteilung der Welt.
ich bin bei der ganzen Elektromobilität natürlich einerseits betroffen, weil ich die ja auch selber einsetze. Ich habe ja ein Auto, ne, wie du weißt, von Photovoltaik eben im Wesentlichen. Aber ich sehe die Entwicklung mit einer ähnlichen Skepsis. Also ich sehe im Moment nicht die komplette Mobilität zu elektrifizieren. Ich habe jetzt gerade wieder Zahlen heute Morgen gelesen. Wir haben irgendwas um die 60 Millionen Fahrzeuge in Deutschland, davon sind 45 Millionen Pkw und davon sind, ich weiß nicht, 1, oder 2,9% sind voll elektrifiziert. Dann gibt es ein paar Mischdinge, ein bisschen Hybrid und ein bisschen Plug-in-Hybrid und so weiter. Also ich sehe das Elektrofahrzeug im urbanen Sektor, also da, wo es auf Parkplatz auf Platzverhältnisse ankommt, auf kurze
Korrekt.
Strecken. Ich sehe das Elektroauto auch um den Kirchturm rum, wie ich das selber nutze, hier auf dem Land, einkaufen, zum Pendeln, zur Arbeit und so weiter, wo eine kleine Reichweite völlig ausreicht und ein Kleinwagen ausreicht. Aber ich habe immer noch einen großen Benziner. Wenn ich irgendwo mal spontan weiter weg muss, dann ist das elektrisch im Moment für mich zumindest nicht umsetzbar. Also
Ja.
die breite Masse wird nicht mit wenigen, die Absatzzahlen sprechen ja auch für sich, das geht ja zurück in Deutschland, die
Ja,
Zulassungen, auch durch die Förderung, die wegfällt. Aber wenn ein Produkt gut ist und funktioniert, dann brauche ich keine Förderung, dann wird das von alleine laufen.
das wäre der Idealfall.
Ne?
Und
Und da muss
ich
ich sagen,
finde jetzt, das wird natürlich jetzt schnell geht das natürlich in die politische Richtung, weiß da
ja
richtig, weiß
klar.
da nicht richtig. Ich denke, es ist immer ganz gut, wenn man ein bisschen auch hier wieder über den Tellerrand guckt, was passiert in anderen Ländern. Und gerade Norwegen wird immer als Beispiel genannt für Elektromobilität. Das ist bei Autos auch nach wie vor der Fall. Soweit ich weiß, bei Traktoren ist das nach wie vor da überhaupt kein Thema. Also das sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Unsere Nachbarländer arbeiten mit HVO Diesel mittlerweile. Das verfolge ich auch ganz intensiv, weil ich das eben sehr spannend finde. Und ich glaube nicht, dass wir da so ein so ein Einhorn reiten sollten in Deutschland, nach
Das
dem
ist
Motto,
das Problem. Ja.
wir machen die Welt hier alleine besser. Aber gut, das gibt ja Leute, die das entscheiden oder die da eben entsprechend sind.
Genau.
Da kann man immer wieder Einfluss nehmen. Aber mal rein sachlich, ökonomisch betrachtet, wir sagen, boah, es wird auch ein Riesenritt auf der Rasierklinge, wenn wir das alles so einhalten wollen und machen wollen. Aber wird man sehen. Aber es ist für den Landtechnikvertrieb eine spannende Geschichte, dass sich da wieder neue Welten auftun, dass neue Fahrzeuge in den Markt kommen. Wenn wir landwirtschaftlich denken, um den Kirchturm ist eben auch, hast du ja reine Hoffahrzeuge, nicht nur Traktoren, sondern du hast auch Hoflader oder Hofteleskoplader, die kleinste Teleskoplader, die halt so 2 Meter breit sind, 2 Meter hoch sind, kompakte Dinger. Da gibt es auch schon elektrifizierte Angebote. Da gibt es aber dann ganz andere Herausforderungen. Also nicht nur was der Vertrieb dafür ist ein anderer, weil du forderst dann von dem Kunden schon viel mehr Geld heute. Das dauert noch ein bisschen günstiger werden. Also bis man die eben äquivalent zu einem Dieselgetriebenen anbieten kann, ist ein Thema. Und auf der anderen Seite hast du natürlich das Thema, wenn du Viehhaltung hast und dann deine Tiere sind gewohnt, da kommt jetzt morgens der Trecker reingefahren, dann kommt der Hoflader reingefahren, der macht eine gewisse Geräuschkulisse, dann bin ich schon hab acht. Wenn aber ein Elektrofahrzeug reinkommt, der surrt nur. Da habe ich auch schon Berichte von Leuten mit Pferdehaltung gehört, dass die Pferde sich da überhaupt nicht drauf einlassen können und tatsächlich die Pferde sich immer erschrecken, wenn auf einmal ein Fahrzeug neben ihnen steht, was sie vorher nicht gehört haben.
Ah, okay.
Und das darf man nicht von der Hand weisen, dass das auch eine Herausforderung ist.
Auch ein Aspekt, der mir in puncto Fußgänger schon mal passiert ist, wo ich auf einer
Korrekt.
Landstraße gefahren bin und dann so ein Jogger mit Mütze vor mir herlief auf meiner Straßenseite.
Der
Und
hört
dann
dich nicht.
direkt hinter dem war, hat der einfach gewechselt über die Straße und wollte in so einen Feldweg laufen. Also ich hatte das wirklich im Urin, wie man so sagt, dass da irgendwie, der lief so komisch, na, tu mal langsam, war bremsbereit. Und ich bin wirklich einen halben Meter hinter dem zum Stehen gekommen, sonst hätte ich dem komplett übergemangelt. Ne? Der hat mich nicht gehört, der hat mich nicht kommen hören.
Im Zweifelsfall hat er noch ein paar Stöpsel im Ohr, indem er
Das
Musik hört,
weiß
dann
ich
hat
nicht,
er eh
aber der
nichts
hat
mit.
einfach, als wenn
Aber
ich,
das ist,
das sind so
genau.
Dinge, musste schon auch als Fahrer dann, im Stall war mir das jetzt noch nicht bewusst, jetzt wo du es sagst, ja, klingt logisch.
Ja, und ich glaube auch, dass die einzelnen Hersteller sich da auch meiner Meinung nach Gedanken machen müssen, dass sie halt immer eine Geräuschkulisse mit dem Fahrzeug noch erzeugen, irgendwo als Betriebssicherheit. Ohne dass es vielleicht gefordert ist. Aber wenn ich bei so einem Hersteller heute arbeiten würde, würde ich immer sagen, hier, ihr müsst irgendwas dabei tun. Sobald das Fahrzeug fährt, muss es eine Geräuschkulisse machen. Nicht nur der, auch wenn es schön ist, wenn es leise ist. Das ist alles toll. Aber sobald Tiere und Menschen drumherum sind, kann das auch zu, gelinde gesagt, Missverständnissen führen. Und die können auch leider manchmal ein Leben ausfallen. Also da hat der Vertrieb auch die Aufgabe, Landtechnikvertrieb, die Aufgabe, das zurückzumelden in die eigene Firma rein, um zu sagen, hier, Produkt gut, aber hier der Punkt oder der Punkt sollte verbessert werden, damit wir mehr Erfolg haben. Und dann glaube ich, dass da eine große Chance ist, gerade in-house, gerade wo Landwirtschaft nun mal vielfach mit Photovoltaik auf dem Dach ausgestattet ist, wo man also selber Strom erzeugen kann in gewissem Ausmaß, dann ist ja so ein Fahrzeug auch ein Zwischenspeicher schnell mal. Übrigens auch ein Thema, was wir in Deutschland noch nicht umsetzen dürfen. Also wenn es um Thema geht, Stromnutzung von dem eigenen Dach kann ich mir teure Batteriespeicher hinlegen. Ich könnte mir aber auch so ein Fahrzeug als Zwischenspeicher vollladen und dann abends weiter den Strom nutzen im Gebäude. Das gibt es aus Korea und Japan für Fahrzeuge, dürfen aber hier noch nicht ganz angewendet werden. Da ist die Gesetzgebung in Deutschland noch nicht so weit. Das wäre natürlich toll, weil dann würdest du wieder eine ganze Menge Einsparungen haben. Also da sind Möglichkeiten, die auch für den Handel da sind. Gleichwohl ich den Handel da auch immer noch ein bisschen zurückhaltend erlebe, weil es, wie gesagt, auch
Ja, wir können, du, das fällt mir
ein
ein,
anderer Bereich ist.
ich hab noch zwei Punkte, die mir so ein bisschen auf der Seele brennen. Der erste ist,
Ja.
du hast eben gesagt, du bist heute 52. Heißt
Korrekt.
das, du hast heute Geburtstag
Nee,
zufällig?
nee, 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 Entschuldigung, das hast du falsch verstanden. Ich bin jetzt zurzeit aktuell in diesem 52, im
Okay.
September habe ich erst Geburtstag. Nee,
Das
nee.
beruhigt mich, sonst hätte ich direkt noch ein paar Glückwünsche dir hergejagt. Und das
Ja,
zweite
Carsten
ist,
Kölsch,
genau. Und das
schön.
Zweite ist, wir haben ja hier durchaus auch eine gewisse Reichweite im Agrartechnikbereich. Das weiß ich zufällig, dass da auch viele Leute aus dem Handel oder auch von Herstellern hier zuhören. Du kannst hier sehr gerne einen Aufruf an die Handelslandschaft hinterlassen, wenn sie mit dir in Kontakt treten wollen für deine Elektrothemen als Handelspartner. Das liegt jetzt bei dir.
Ja,
Also wenn
ich
da
denke mal,
jemand
ich habe das.
Interesse gefunden hat
Genau.
durch das Gespräch, dann gerne bei mir oder direkt beim Volker melden oder einen
Genau.
Kommentar hinterlassen oder auch per PN an uns beide irgendwie eine Nachricht. Dann können wir dafür sorgen, dass das die richtigen Leute erwischt.
Genau, ich denke, ich habe ja mit den eben erwähnten Worten schon einiges gesagt. Also ich bin da im freiberuflichen Bereich tätig. Wir haben Firmen, die wir importieren. Das ist in dem Fall ist mein Hauptgeschäftspartner da, die Ilafa in Radolfzell als Importeur
Ja.
und die Zero Center GmbH als Importeur. Wir importieren Fahrzeuge elektrifiziert auf allen möglichen Ebenen. Wir suchen nach wie vor Händler. Also ich persönlich suche da Händler für diesen Auftraggeber. Und wer da Interesse hat, wer sagt, Mensch, hier, ja, Produkterweiterung, was macht ihr da? Was könnt ihr da bieten? Das ist wie gesagt Solis Traktor, was elektrifiziert wird. Es gibt da Quads-ATVs, UTVs. Es gibt Zweiräder, sowohl Roller als auch Fahrräder. Und wir haben auch Autos. Wir haben diverse Kleinstlieferfahrzeuge. Also ein Bereich, der für den ordinären Landmaschinenhandel vielleicht im Moment gar nicht so im Fokus ist. Aber das breite Aufstellen hat noch nie geschadet.
Ja, richtig.
In der Regel steht ich auf zwei, drei, vier Beinen besser als auf einem Bein. Und als freier, unabhängiger Händler kann man meiner Meinung nach nicht breit genug stehen, zu sagen, okay, ich gucke mir das Ganze an, vielleicht kann ich da was machen und kann mal in meiner Freiheit als Händler entscheiden, ich möchte noch ein Zusatzprodukt machen. Und
Also
Walter,
bei dir.
wenn da Anfragen kommen, leite sie gerne weiter, wenn da Interesse besteht. Und ich bin sonst auf den gängigen Kanälen wie Xing oder LinkedIn gut erreichbar und ja. Oder einfach googeln, da findet man mich auch.
Dann kriegt man da schon irgendwie einen Kontakt zustande
Ja,
für
hundertprozentig. Und wie
interessierte
immer gilt,
zuhörende
ich
Händler.
kenne einen, der kennt einen, der kennt einen, dann
Ja,
hilft man.
genau. Jeder, der mal ein Land ist.
So ist das.
Volker, es war erhellend. Vielen Dank für das Gespräch. Wir
Sehr
kommen
gerne.
nach der Uhrzeit so langsam an unsere Grenze. Jetzt müssen wir da irgendwo mal einen Deckel drauf machen. Eine Stunde sind wir bestimmt zugange jetzt mittlerweile.
Alles gut, ja.
Ja, hat mich gefreut, dich hier zu haben. Ich denke, da kann man auch durchaus noch mal eine Fortsetzung, Wiederholung, nicht Wiederholung,
Oh, sehr
aber
gerne. Ja,
Fortsetzung
Fortsetzung.
irgendwann
Ja.
einplanen.
Sehr gerne.
Ja, ansonsten wünsche ich allen mit dem Gehörten heute viel neue Erkenntnisse, viel Spaß und viel Erfolg und nicht zu vergessen, wie jedes Mal, reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir. Wenn dir gefallen hat, was du gerade gehört hast, dann war das erst der Anfang. Denn auf walter-peters.de/termin erhältst du kostenlos und unverbindlich ein Beratungsgespräch mit Walter. In diesem 30-minütigen, völlig kostenfreien Erstgespräch erarbeitet Walter mit dir einen Schritt-für-Schritt-Plan, den du direkt anwenden kannst. Du lernst zum Beispiel, wie du deinen Umsatz innerhalb weniger Wochen deutlich steigerst, wie du mehr Neukunden für dich gewinnst und deine Verkaufsgespräche erfolgreich abschließt. Da Walter immer nur eine begrenzte Zahl von Anfragen bearbeiten kann, warte nicht zu lange. Denn Fakt ist, wer weiterkommen will, braucht einen Experten. Walter hat mit über 40 Jahren im Vertrieb und 15 Jahren als Trainer schon zahlreichen erfolgreichen Unternehmen dabei geholfen, ihre Umsätze massiv zu steigern und Kundenverhandlungen deutlich zu vereinfachen. Wenn du also wissen willst, ob du für ein Erstgespräch in Frage kommst, geh auf walter-peters.de/termin und fülle das Formular aus. Bis zum nächsten Mal bei Erfolgreich im Agrarvertrieb, der Agrarpodcast. Wir wünschen dir reiche Ernte.